ja ganz am Anfang vom Jahr einen Bibelvers gezogen von Helseme Liestl, der uns ein bisschen durchs Jahr begleiten soll und wo jeden Sonntag bei Begrüßung auch dort vorne steht. Weiss jemand, was das für ein Bibelvers ist oder wo das da steht? Oder vielleicht mit welchem Thema das da zu tun hat? Mit Hoffnung. Genau. Es ist der Bibelvers, der sagt, an dieser Hoffnung halten wir fest, wie an einem sicheren und festen Anker. Und es steht im Hebräerbrief. Hoffnung ist per Definition von Wikipedia so eine zuversichtliche innerliche Ausrichtung, gepaart mit einer positiven Erwartungshaltung, dass etwas Wünschenswertes wird eintreten, ohne dass wirklich Gewissheit darüber besteht, dass es dann auch so wird sein. Oder vielleicht ein bisschen einfacher gesagt, das ist eine innere Ausrichtung, dass etwas wird eintreten, ohne dass wir die komplette Gewissheit haben, dass es so wird sein. So definiert es Wikipedia. Ich glaube, die Bibel hat eine andere Definition von Hoffnung. Nämlich, wie wir eben in diesem Vers können lesen können, ist Hoffnung ein sicherer und ein fester Anker. Und nicht etwas, wo wir uns irgendwie daran klammern und gleichwohl wir nicht so Gewissheit haben, sondern Hoffnung, wo wir in Jesus Christus dürfen haben, ist ein sicherer und ein fester Anker. Der Hebräerbrief befasst sich zu einem grossen Teil mit dem Thema Hoffnung. Genauer gesagt mit dieser Hoffnung, die wir in Jesus Christus dürfen haben. Und so möchte ich heute Morgen mit euch ein bisschen in den Hebräerbrief eintauchen. Aber zuerst noch einen kurzen Exkurs. Also wenn wir die Bibel betrachten, vom Anfang bis zum Ende, dann kommt mir dort immer wieder ein Thema entgegen. Und ich finde, dass Jeremia 31, Vers 33, das in einem guten Satz zusammenfasst. Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob ich den... Genau. Das ist noch der Vers, den ich vorhin gesehen habe. Aber die Bibel sagt, oder Jeremia fasst das Thema von der Bibel gut zusammen. Gott sagt, ihr sollt mein Volk sein und ich will euer Gott sein. Gott will Gemeinschaft mit seinem Volk. Er hat den Abraham berufen, dass aus ihm ein grosses Volk wird entstehen. Das haben wir ja im Segnungsgottesdienst dürfen in das Thema eintauchen. Und dann durch das ganze Alte Testament geht es eigentlich darum, dass Gott dem Volk einen Ort von der Ruhe schaffen will. Und im Neuen Testament wird dann durch Jesus Christus die Zugehörigkeit zu diesem Volk ausgeweitet. Durch Jesus dürfen wir alle, die ihn annehmen, zu Gottes verheißendem Volk gehören. Jesus Christus ist am Kreuz für dich und für mich gestorben, damit wir eben Zugang zu dem Vater im Himmel dürfen haben. Zugang zu seinem Volk. Durch ihn dürfen wir zu Gottes Familie gehören. Die Bibel endet mit einem Kapitel, wo das Bild von dem Volk auch wieder aufgenommen wird. In Offenbarung 21, Vers 3 lesen wir, seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Sie werden sein Volk sein. Ein Volk aus vielen Völkern. Und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Und da wieder ein Bild, das die Thematik von dem Volk Gottes aufnimmt. Und in dieser Hoffnung leben wir. In dieser Hoffnung laufen wir vorwärts, laufen wir auf das Ziel zu. Und eben an dieser Hoffnung, dass wir zu Gottes Familie dürfen gehören. An dieser Hoffnung dürfen wir festhalten wie an einem sicheren und festen Anker. Wie ich vorhin schon gesagt habe, befasst sich der Hebräerbrief eigentlich zu einem ganz, ganz grossen Teil mit dem Thema Hoffnung, wo wir in Jesus dürfen haben. Man weiß nicht genau, wer das den Hebräerbrief geschrieben hat oder an wen das der Hebräerbrief genau geschrieben worden ist. Aber ich glaube, das ist vielleicht auch gar nicht so zentral. Sondern wenn wir den Brief anschauen, dann sehen wir, wie gross das in diesem Brief Jesus gemacht wird. Schon nur der Anfang. Der Brief fängt mit folgendem Wort an. Viele Male und auf verschiedenste Weise sprach Gott in der Vergangenheit durch die Propheten zu unseren Vorfahren. Jetzt aber, am Ende der Zeit, hat er durch seinen eigenen Sohn zu uns gesprochen. Der Sohn ist der von Gott bestimmte Erbe aller Dinge. Durch ihn hat Gott die ganze Welt erschaffen. Er ist das vollkommene Abbild von Gottes Herrlichkeit, der unverfälschte Ausdruck seines Wesens. Durch die Kraft seines Wortes trägt er das ganze Universum. Und nachdem er das Opfer gebracht hat, das von den Sünden reinigt, hat er den Ehrenplatz im Himmel eingenommen, den Platz an der rechten Seite Gottes, der höchsten Majestät. Also es sind drei Verse, aber ich finde, es kommt dort schon so viel raus über Jesus. Und in den anschliessenden Kapiteln geht es eigentlich so weiter. Also wenn ihr mal Zeit habt, den Hebräerbrief zu lesen, möchte ich mich ermutigen, den mal am Stück durchzulesen. Weil es einfach so ein wunderbares Bild von Jesus aufzeigt und eben zeigt, Jesus ist so viel grösser als alles, was wir kennen. Der Hebräer, oder der Schreiber vom Hebräerbrief, kommt dann eben in einem Kapitel, geht er auf die Sachen ein und sagt, hey, Jesus ist grösser als Engel und als Tora. Wenn man sich also schon an den 10 Gebot orientiert, wie viel mehr sollten wir uns an den Wort von Jesus orientieren? Er sagt auch, Jesus ist grösser als Mose und grösser als das verheißene Land. Mose hat das Volk ins verheißene Land führen. Doch weil sie gemurrt haben, weil sie durch die Wüste müssen irren. Und Jesus führt uns in die neue Schöpfung, in die Ewigkeit hinein. Und ich glaube, darum sollten wir umso mehr auf seine Stimme hören, damit es uns eben anders ergeht als dem Volk in der Wüste. Er sagt auch, Jesus ist grösser als Priester und als Melchisedek. Die Priester, die haben für das Volk Opfer dargebracht. Sie waren aber selber fehlerhaft und immer wieder auch für sich selber müssen Opfer darbringen. Jesus ist ein fehlerloses. Er ist fehlerlos gewesen, und wenn wir ihn ablehnen, weisen wir die Versöhnung mit Gott ab. Und Jesus ist eben auch grösser als Opfer und grösser als Gottes alter Bund. Die Opfer im alten Bund müssen täglich oder jährlich müssen wiederholt und erneuert werden. Aber der Opfertod von Jesus am Kreuz ist ein für alle Mal passiert. Wenn wir ihn ablehnen, lehnen wir Vergebung von unseren Sünden ab. Und so in den ersten 10 Kapiteln stellt er eben die Sachen Jesus gegenüber und zeigt auf, warum das Jesus grösser ist als das. Nach diesen Gegenüberstellungen kommt der Schreiber dann auf den Text, den ich heute mit euch etwas näher anschauen will. Dort steht nämlich, deshalb wollen wir mit ungeteilter Hingabe und voller Vertrauen und Zuversicht vor Gott treten. Wir sind ja in unserem Innersten mit dem Blut Jesu besprengt und dadurch von unserem schuldbeladenen Gewissen befreit. Wir sind, bildlich gesprochen, am ganzen Körper mit reinem Wasser gewaschen. Ferner wollen wir unbeirrbar an der Hoffnung festhalten, zu der wir uns bekennen, denn Gott ist treu und hält, was er zugesagt hat. Und weil wir auch füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Deshalb ist es wichtig, dass wir unseren Zusammenkünften nicht fernbleiben, wie einige sich das angewöhnt haben, sondern dass wir einander ermutigen und das umso mehr, als wir selbst festhalten können, der Tag näher rückt, an dem der Herr wiederkommt. Die Verse aus Kapitel 10, die nehmen einen direkten Bezug auf das, was vorher gesagt wurde. Das sehen wir nämlich an dem Wort deshalb. Also weil er schreibt vorher alles, Jesus ist eben grösser als Mose, Jesus ist grösser als Priester. Und drum, und dann fängt er an mit aus dem Grund, wie wir das und das machen. Und wir sind in diesem Text so drei Wollen ein bisschen entgegengesprungen. Und die möchte ich heute mit euch ein bisschen vertiefen. Das erste ist, deshalb wollen wir mit ungeteilter Hingabe und voller Vertrauen und Zuversicht vor Gott treten. Ja, was heisst denn das konkret? Die Bibel erzählt uns von einer Zeit, wo Könige und Herrscher an der Macht waren. Nicht jeder hat einfach so mir nicht, dir nicht vor einem König vertreten, vor dem Thron vom König kommen. Ja, es hat sogar Könige gegeben, die Todesstrafe droht hat, wenn man ungefragt einfach vor einem König ist gekommen. Wir kennen das aus der Geschichte von Esther zum Beispiel sehr gut. Und heute haben wir vielleicht weniger so die Könige, wo wir vor ihren Thron kommen. Aber ich glaube, wir erleben vielleicht trotzdem immer wieder Situationen, wo wir vielleicht so ein bisschen ein mulmiges Gefühl haben, wo wir vielleicht irgendwo ein bisschen unsicher sind. Vielleicht hast du jemanden verletzt oder du begegnest jemandem nach einem heftigen Streit wieder und weißt nicht so, wie reagiert die Person. Dann kann es ja auch sein, dass man so ein bisschen ein ungutes Gefühl hat. Oder du sitzt vielleicht im Wartezimmer vom Zahnarzt oder der Chef zitiert dich ins Büro und das kann irgendwie auch so ein bisschen ungutes Gefühl auslösen, weil man nicht genau weiß, was ihm vielleicht erwartet. Ich glaube, so Sachen gibt es immer wieder und so Sachen kennen wir aus unserer Welt. Aber bei Jesus ist es anders. Beim Vater im Himmel ist es anders. Dort sind wir eingeladen, einfach so kommen, wie wir sind. Nicht, weil wir schon perfekt sind und darum in Gottes Gegenwart können treten, sondern weil Gottes Gegenwart der Ort ist, wo uns eigentlich erst rein und heilig macht. Wir dürfen zuversichtlich, also mutig und entschlossen, erwartungsvoll und sogar mit einer frohen Gewissheit, dass wir an diesem Ort willkommen sind, vor Gott treten. Wir haben das letzten Sonntag auch gesehen bei dieser Geschichte von diesen vier Freunden, die ihre gelähmten Freunde zu Jesus gebracht haben. Die sind zuversichtlich, die sind erwartungsvoll Jesus begegnet. Und darum ja, möchte ich uns ermutigen, dass wir immer wieder mutig dem Gott begegnen. Dass wir seine Nähe suchen. Dass wir uns auf ihn ausrichten. Weil ich glaube, wenn wir Zeit mit ihm verbringen, dann, oder geht es mir immer so, wird ich immer wieder bestätigt, wer bin ich eigentlich in Jesus? Oder er zeigt mir vielleicht Sachen, wo ich merke, auch dort muss ich vielleicht noch jemandem vergeben. Dort muss ich vielleicht noch etwas in die Ordnung bringen. Wir dürfen zuversichtlich vor Gott kommen, weil auf ihn ist absolut Verlass. Was er zusieht, das macht er. Es ist noch kein Versprechen von Gott unerledigt geblieben. Die Bibel selber ist ein Zeugnis davon und ich glaube, unzählige Menschen bis heute erleben die Treue von Gott in ihrem Leben immer wieder, indem sie ihm eben begegnen. Jesus hat alles da, damit wir vor Gott können kommen, damit wir Gott können begegnen. Und ich glaube, darum wollen wir immer wieder Gott begegnen. Wollen wir immer wieder vor ihn kommen und uns von seiner Gegenwart verändern. Vielleicht hast du nicht nach jeder Zeit, die du hast mit Gott oder nach jeder stillen Zeit, die du machst, das Gefühl, du bist ein komplett neuer Mensch. Und ehrlich gesagt auch nicht. Ich kenne das Gefühl auch, dass man vielleicht sich Zeit nimmt für Gott, dass man in der Bibel liest und sich dann vielleicht fragt, hat sich das jetzt gelohnt? Habe ich mich jetzt verändert? Hätte ich in dieser Zeit vielleicht nicht Sinnvolleres tun können? Ich kenne die Gedanken auch. Aber ich glaube oder bin überzeugt, dass eine Begegnung mit Gott uns nie unverändert lässt. Vielleicht ist es nicht immer gerade schon sichtbar. Aber ich glaube, Veränderung passiert oft langsam in uns innen. Und vielleicht erst in 3 Jahren, wenn wir zurückblicken, merken wir, oh, dort hat Gott mich Stück und Stück verändert. Und darum bin ich überzeugt, wenn wir Zeit mit Gott verbringen, wenn wir ihm begegnen, werden wir immer verändert. Denn das zweite, wir wollen, lautet folgendermaßen: Ferner wollen wir unbeirrbar an der Hoffnung festhalten, zu der wir uns bekennen. Wir wollen an dieser Hoffnung, wo Jesus Christus für unser Leben ist, festhalten wie an einem Anker. Aber wir wollen eben nicht dort stehen bleiben, sondern wir wollen die Hoffnung bekennen. Bekennen bedeutet so viel wie etwas offen zugeben, etwas gestehen oder sich öffentlich zu einer Tat, zu einer Überzeugung, einer Religion oder einer Gruppe bekennen. Wenn wir in der Bibel lesen, dann sehen wir, das Glaubensbekenntnis ist etwas, was der Heilige Geist in uns bewirkt. Mir ist die Situation in den Sinn gekommen, wo Jesus seine Jünger fragt, eben, alle sind wie weggegangen von den anderen Leuten, und dann fragt er sie, wird ihr mich auch verlassen? Und fragt dann auch, eben, die Leute sagen, ich bin der und der und der. Wer, was sagt ihr, wer ich bin? Und dann das Bekenntnis von Petrus, und er sagt, du bist der Messias. Und dann sagt Jesus, zu ihm, du kannst dich glücklich schätzen, weil das Bekenntnis, das kommt nicht aus dir raus. Oder in einer anderen Situation sieht Jesus auch, das ist vielleicht auch ein bekanntes Zitat, das wir kennen, denn was das Herz voll ist, das geht der Mund über, wie es der Luther übersetzt. Oder vielleicht anders gesagt, was in deinem Herz ist, das wird in deinem Reden sichtbar. Und ich glaube, das zweite Wollen, dass wir wie Gott bekennen, entsteht aus dem Ersten heraus. Wenn wir Gott begegnen, wenn wir Zeit mit ihm verbringen, dann haben wir auch etwas zu bekennen. Dann haben wir auch etwas zu erzählen. Wenn Gott in unserem Leben höchstens irgendwo eine versteckte Nebenrolle spielt, dann ist es auch nicht verwunderlich, wenn er auch in unserem Reden, in unserem Bekennen nur eine kleine Nebenrolle hat. Ich glaube, das ist irgendwie völlig logisch. Das merkt man auch, wenn man jemandem zulässt, der irgendwo eine Leidenschaft für etwas hat, für ein Hobby, für irgendetwas, dann merkt ihr, mit der Person kann man immer wieder auf das Thema zu reden. Die findet x Anknüpfungspunkte, um wieder auf ihr Hobby zu kommen oder auf das, was ihr Herz bewegt. Weil sie eben ihr Leben ein Stückchen da mit dem füllt. Und ich glaube, es ist mit Jesus genau gleich. Wir sind zu dem Thema Bekennen auch noch ein anderes biblisches Wort in den Sinn gekommen, das Jesus gesehen hat. Nämlich in Matthäus 10, 32 sieht Jesus, wer mich bekennt vor den Menschen, zu dem werde auch ich mich bekennen vor meinem Vater im Himmel. Wer mich aber nicht kennen will vor den Menschen, den will auch ich nicht kennen vor meinem Vater im Himmel. Die Worte so am Anfang von meinem Christsein oft in mir mega einen Druck ausgelöst. Weil ich gedacht habe oder auch ein Stück in dieser Angst gelebt habe, ich muss jetzt ständig vor mir ausrufen, dass ich zu dem Jesus gehören kann, damit er sich dann auch zu mir bekennt. Ich glaube nicht, dass Jesus absichtlich hatte, mit diesen Worten in uns die Angst zu zeigen oder Druck erzeugen. Aber ich glaube, er hat wie uns aufzeigen, zu einem Glauben gehört irgendwo ein Bekenntnis. Wie das denn schlussendlich aussieht, das kann glaube ich, ganz unterschiedlich aussehen. Für mich persönlich hat es bedeutet, dass ich in meinen Freundschaften auch mal über Jesus rede. Dass ich in meinen Freundschaften, dass ich mich frage, ja, was hast du am Wochenende gemacht? Dass ich dann nicht nur die Sachen erzähle, die um den Gottesdienst waren, sondern dass ich auch erzähle, dass ich in den Gottesdienst gegangen bin. Und so vielleicht ein Gespräch entsteht. Oder, dass ich mein Leben nach Gottes Maßstab ausrichten will. Dass ich mich zu ihm bekenne, wenn ich danach gefragt werde. Oder, für mich persönlich hat es auch bedeutet, dass ich mich taufen lasse, auf das Bekenntnis, dass ich zu Jesus möchte gehören. Und ich glaube, dass Jesus, als er die Worte gesehen hat, genauso alltägliche Situationen auch im Blick gehabt, im Kopf gehabt. Er hat von familiären, vielleicht auch freundschaftlichen Netzwerken geredet, wo wir hin, wo wir eben können, ein Bekenntnis sein können. Oft denken wir doch automatisch so an die Bekenntnissituationen, wo vielleicht die Jünger wie auch drin waren, die sich öffentlich müssen bekennen. Und ja, Jesus hat auch diese Situationen im Blick gehabt, aber ich glaube, er hat auch sehr an diese alltäglichen Situationen, wo du und ich drinnen sind, gedacht haben, wo wir eine Möglichkeit haben, zum Jesus zu bekennen. Und dann kommt automatisch die Frage, ja, wenn wir Gott begegnen, wenn wir Gott bekennen, wie bekennen wir ihn denn vielleicht? Und da kommt für mich das dritte Wählen zum Ausdruck kommen. Nämlich, wir wollen gemeinsam vorwärts gehen. Dort lesen wir, und weil wir auch füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Ich weiß nicht, was der Vers in euch auslöst. Ist es Freude? Ist es vielleicht Last von der Verantwortung? Druck? Oder vielleicht auch eine Überforderung? Ich glaube, bei mir ist es manchmal so eine Mischung von all dem, was der Vers auch auslösen kann. Und ich glaube, wir leben in einer sehr individualistischen Zeit, wo wir vor allem auf das schauen, was mir gut tut. Wir verstecken es oft auch ein bisschen hinter Sätzen wie, ja, das muss doch jeder selber wissen. Oder wenn es für die oder für den stimmt, ist es doch gut. Und ich habe manchmal befürchtet, dass wir uns hinter diesen Sätzen einfach verstecken, damit wir nicht müssen Verantwortung übernehmen für unsere Mitmenschen. Ich finde es wichtig, dass man weise ist, wenn man jemanden ermahnt. Aber ich glaube, es ist manchmal auch lieblos, wenn wir eben die Verantwortung, die Gott uns gibt, nicht wahrnehmen. Ich glaube, dass wir so das Positive ermahnen, wo die Bibel hier entspricht oder darauf zu reden kommt. Nämlich eben, dass wir einander gegenseitig ermutigen, das Gute zu tun. Das hat ja auch mit Ermahnen zu tun. Dass wir Verantwortung übernehmen füreinander. Dass wir das manchmal in unserer Zeit, in unserer Gesellschaft vergessen haben. Oder, wenn wir es dann machen wir es vielleicht irgendwie online und schreiben einen hässigen Kommentar irgendwo darunter, anstatt dass wir es im Eis zu Eis machen. Ich persönlich bin davon überzeugt, dass wir dazu aufgerufen sind, dass wir in überschaubaren, in verbindlichen Gemeinschaften erleben. Dass das eine zentrale Rolle vom Christsein ist. Jesus verändert das Leben lang unser Denken, aber auch unseren Charakter, damit wir immer ähnlicher werden. Und ich selber erlebe oft, dass Gott für das eben Menschen in meinem Umfeld braucht. Menschen, die ich mein Leben mit ihnen teile. Menschen, die ihre Verantwortung für mich übernehmen. Die mich vielleicht auch mal spiegeln und mal sagen, Adi, ich denke, dort bist du auf einem Holzweg. Dort läufst du vielleicht in eine Sackgasse. Oder die sagen, hey, dort habe ich das Gefühl, bist du vielleicht auch Gefahr, zum Stolz zu werden. Oder etwas anderes an die Stelle von Jesus zu setzen. Und es ist nicht immer angenehm, wenn man so Menschen hat. Aber ich glaube, wir brauchen so Menschen, die uns ermutigen, zum Vorwärts zu gehen. Die mit uns so in einer verbindlichen Gemeinschaft leben. Gerade in unserer individualistischen Zeit brauchen wir, glaube ich, mehr denn je so Menschen. Und ich möchte euch ermutigen, nach Menschen in eurem Leben Ausschau zu halten, die euch inspirieren, die euch herausfordern und wo ihr gemeinsam dürft mit denen vorwärts gehen und gemeinsam auch im Glauben könnt wachsen. Ich bin überzeugt, dass wenn wir in so Beziehungen leben, dann kann aus dem heraus ein fruchtbares Wachstum entstehen. Für mich ist Jesus immer wieder ein Vorbild. Er hat manchmal vor Tausenden von Leuten predigt, aber er hat nicht alle Menschen gleich nah zu sich gelassen, sondern er hat seine 12 Jünger gehabt, die er mit ihnen nach ist unterwegs gewesen. Und selbst unter diesen 12 hat es Petrus, einen Jakobus und einen Johannes gegeben, die noch mal ein Stückchen näher bei ihm waren. Es hat Situationen gegeben, wo er nur die drei hat mitgenommen. Warum eigentlich? Ich glaube, dass sie eben können wachsen in ihrem Glauben und schlussendlich auch können Verantwortung übernehmen für die anderen. Wie sehen wir brauchen Menschen, die mit uns unterwegs sind. Und als Leitung von der Helsamer Liestel haben wir uns darum auch zum Ziel gesetzt, dass wir unsere Kleingruppenarbeit möchten stärken und ausbauen. Wir glauben, dass das Prinzip von Gott begegnen, Gott bekennen und gemeinsam können vorwärts gehen in so verbindlichen Gruppen optimal gelebt werden kann. Und um Verbindlichkeit geht es ja auch im letzten Vers von unserem heutigen Abschnitt. Dort steht nämlich, deshalb ist es wichtig, dass wir unseren Zusammenkünften nicht fernbleiben, wie einige sich das angewöhnt haben, sondern dass wir einander ermutigen und das umso mehr, als wie ihr selbst feststellen könnt, der Tag näher rückt, an dem der Herr wiederkommt. Man kann sich fragen, warum schreibt der Brief über das? Und auch dort sehen wir wieder das Wort deshalb. Also wenn das Wort deshalb kommt, das bezieht sich immer auf das, was Gott direkt vorher geschrieben worden ist. Also will man eben die drei Sachen, wir will Gott begegnen, wir will Gott bekennen und wir will gemeinsam vorwärts gehen. Will man das will, das sind drei Sachen, die wir im Gottesdienst, in der Gemeinschaft untereinander können. Also er hat, der Hebräerbriefschreiber hat nicht geschrieben, weil der Pastor sich dann gut fühlt, deshalb, sondern eben, weil wir will Gott begegnen, weil wir Gott bekennen und weil wir gemeinsam will vorwärts gehen, darum will wir verbindlich einer Gemeinschaft angehören. Der Gottesdienst ist ein Ort, wo wir immer wieder Gott können begegnen, wo wir Gott können bekennen. Und erst in der Gemeinschaft mit anderen wird auch das gemeinsame Vorwärtsgehen möglich. Und darum ist es, glaube ich, dem Schreiber auch wichtig, die Aufforderung an seinen Text anzufügen. Und ich glaube, es soll uns auch heute ermutigen, dass wir verbindlich mit Glaubensgeschwistern unterwegs sind. Dass wir unser Christsein nicht allzu individualistisch und alleine leben. Und ich glaube, Gott hat uns in Gemeinschaft mit anderen geliebt. Amen.